Wenn du ohne Mütze rausgehst, wirst du krank. Schon mal gehört? Oder wie wär's damit? Guck nicht so viel fern, sonst kriegst du viereckige Augen. Oder auch, spuck den Kern aus, sonst wächst dir ein Baum im Bauch. Oder irgendwas über Kaugummis, die 7 Jahre im Magen kleben und Augen, die beim Schielen stehen bleiben. Wohlmeinende Ratschläge von irgendwelchen Tanten und Onkels. Naja, heute hört man die nicht mehr so oft, aber als ich ein Kind war, waren solche Sprüche Standard. Meistens ist der Ratschlag an sich gar nicht schlecht, nur bei der Begründung hapert's. Eine Erkältung wird zwar nicht durch Kälte und vergessene Mützen ausgelöst, sondern durch Viren, aber einen Zusammenhang gibt es eben doch. Wenn es kalt ist, ziehen sich die Blutgefäße zusammen und die Schleimhäute im Nasen- und Rachenraum werden schlechter durchblutet. Die sind aber die vorderste Front der Immunabwehr gegen die Viren, die eine Erkältung auslösen können. Weniger Blut, weniger Immunzellen, höhere Chance auf eine Erkältung. Mütze, Schal, dicke Jacke sind also sehr sinnvoll. Ein Klassiker ist auch, iss nicht so viel Süßes, sonst wirst du zuckerkrank. Am besten noch garniert mit dem Zusatz, du brauchst jeden Tag eine Spritze. Wer weiß, wie vielen Kindern früher diese Vorstellung Albträume bereitet hat. Der Ratschlag, nicht so viel zu naschen, ist natürlich in jedem Fall gut. Angst machen ist aber vielleicht nicht die allerbeste Erziehungsmethode. Es ist wahr, viel Zucker fördert unter anderem Übergewicht, was wiederum einer der wichtigsten Faktoren bei der Ausbildung von Typ 2 Diabetes ist. Es gibt aber noch andere Risikofaktoren, vor allem erbliche Veranlagung und zu wenig Bewegung, aber auch Rauchen, das Lebensalter oder eine Depression können das Risiko für Typ 2 Diabetes erhöhen. Nicht jede Naschkatze wird zuckerkrank. Also, falls ihr diesen Podcast gemütlich auf der Couch hört und euch gerade eine Tafel Schokolade aufgemacht habt, ihr müsst ja nicht gleich die ganze Tafel essen.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Herzlich willkommen zu Siege der Medizin, unserem Podcast zur Geschichte der, Medizin eben. Mein Name ist Andrea Sawatzki und ich freue mich, euch wieder einmal auf eine Zeitreise mitzunehmen. Thema dieser Folge ist Diabetes. Wir alle kennen die Krankheit oder glauben es zumindest und einige von euch sind vielleicht selbst direkt oder indirekt betroffen. Und doch gibt es noch immer sehr viele Missverständnisse und einiges an Verwirrung, wenn es um die verschiedenen Typen und ihre Ursachen geht. Auch wenn wir uns auf die Geschichte konzentrieren, werden wir versuchen, da ein paar Sachen gerade zu rücken. Wie immer sprechen wir mit einem Experten und wie immer halten wir uns an die Fakten, soweit sie bekannt sind, und helfen ab und zu mit ein bisschen Fantasie nach, um eine Szene lebendig werden zu lassen. Etwa 11 Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer diagnostizierten Diabetes. An diesem Satz sind gleich zwei Sachen falsch. Erstens, die Diabetes ist in Wirklichkeit der Diabetes. Ganz ehrlich, ich habe immer die gesagt und kann mich auch nicht erinnern, es jemals anders gehört zu haben. Aber laut Duden muss es heißen, 11 Millionen Menschen in Deutschland leben mit einem diagnostizierten Diabetes. Allerdings ist zweitens, Leben mit einem Diabetes eigentlich genauso falsch. Oder sagen wir lieber ungenau, denn es gibt nicht wirklich den einen Diabetes. Wir sprechen hier über einen ganzen Komplex von Krankheiten, die sich in einigen Punkten ähneln und denselben Mechanismus im Körper stören, deren Ursachen, Wirkungsweise und Folgen aber sehr unterschiedlich sind. Diabetes Typ 1 und 2 hat man vielleicht schon mal gehört. Typ 3 und 4 sind nicht ganz so bekannt. Und erst Anfang 2025 wurde Typ 5 offiziell als eigenständige Diabetesform anerkannt. Wir werden uns hier auf Typ 1 und 2 konzentrieren.
Wenn man über Diabetes redet, dann gibt es ja heute die typische allgemeinverständliche Klassifikation, die Unterscheidung zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes, die in ihrer Symptomlage ganz ähnlich zu beschreiben sind, in ihrer Genese aber sehr unterschiedlich sind. Im Grunde, das weiß man heute zumindest, könnte man fast sagen, das sind zwei unterschiedliche Krankheiten, die eine ähnliche Symptomlage haben. Aber diese Unterscheidung von Typ 1 und Typ 2 Diabetes ist eine, die nicht vor den 1970er Jahren getroffen worden ist.
Dr. Oliver Falk forscht am Medizinhistorischen Institut der Charité und hat sich ausführlich mit der Geschichte Geschichte von Diabetes beschäftigt. Wir werden die unterschiedlichen Typen später noch genauer betrachten, aber es ist wichtig, sie hier schon einmal kurz und sehr grob voneinander zu unterscheiden. Typ 1 wurde bis vor einiger Zeit juvenile Diabetes genannt, da er meistens schon bei Kindern und Jugendlichen auftritt. Bis zur Einführung der Insulintherapie führte diese Form fast immer innerhalb weniger Wochen oder Monate zum Tod. Typ 2, volkstümlich auch Altersdiabetes genannt, entwickelt sich langsam. Unter Einhaltung einer strengen Diät konnten Betroffene auch im Zeitalter vor der Entdeckung des Insulins mit Glück und bei mildem Verlauf einige Jahre überleben.
Wenn wir über Diabetes reden und über diese Herausforderung, die diese Krankheit mit sich bringt, dann ist das vor allen Dingen mit Blick auf diesen Typ-2-Diabetes, der eben eine Zivilisationskrankheit oder, wenn man so will, eine Volkskrankheit darstellt. Und die anderen Fälle, die es dann noch so in der Klassifikation gibt, die machen bestenfalls 5% aller Fälle aus.
Also, über 90% der Menschen mit Diabetes leiden an Typ-2-Diabetes. Und Zivilisationskrankheit ist ein wichtiges Stichwort. Unsere heutige Ernährung und unsere Lebensweise trägt wesentlich dazu bei, dass dieser sogenannte Altersdiabetes in unserer Gesellschaft so weit verbreitet ist. Aber es gibt ihn schon länger, wohl so lange wie die menschliche Zivilisation selbst.
Diabetes ist eine Krankheit, die schon sehr viele Jahrhunderte, Jahrtausende bekannt ist. Ich würde fast sagen, es ist eine Krankheit, die zum Menschen mit dazugehört. Also die ersten Hinweise darauf haben wir im alten Ägypten. Das findet man schon in solchen alten Papyrusrollen. Das ist so der grobe Rahmen, den man da historisch abstecken kann.
Reisen wir also 2500 Jahre in der Zeit zurück. Allerdings nicht nach Ägypten, sondern nach Indien. Vor ihr liegt endloser glatter Stein, glühend heiß von der erbarmungslosen Sonne. Totes Land, tödliches Land. Und doch zieht es sie immer tiefer in diese heiße Einöde, weg vom Bau, weg vom saftigen Gras und kühlen Schatten. Ihre Antennen tasten den Boden ab und nehmen den Geruch auf, finden die Stellen, an denen er am stärksten ist. Eine Duftspur, gelegt von ihren Schwestern und Kameradinnen. Ein Versprechen, süß und unwiderstehlich. Folge mir und du wirst reich belohnt werden. Sie krabbelt über die glühende hellbraune Ebene, über Risse im Stein, die wie Gräben für sie sind, durch Schluchten, die sich schnurgerade durch die Einöde ziehen. Immer wieder stößt sie auf Schwestern, die ihr entgegenkommen und mit gefülltem Kropf zurück zum Nest eilen. Ihre Hinterleiber mit den Gift- und Duftdrüsen schleifen über den Boden und verstärken die lockende Spur. Und dann, endlich, ist sie am Ziel. Ein Berg aus purem Gold, flüssig, süß, unendlich groß, umwimmelt von ihren Kameradinnen. Sie findet eine freie Stelle, tastet vorsichtig die Oberfläche ab, dann jagt sie ihren Rüssel in die köstliche, klebrige Süße und füllt ihren Kropf mit der Beute, um sie ins Nest zurückzubringen. Sie wird nie dort ankommen. Als sie den Rüssel herauszieht und sich umwendet, fällt ein Schatten auf sie. Ihre Facettenaugen nehmen nur wahr, dass es dunkler wird. Doch selbst wenn sie Umrisse erkennen könnte, würde die schiere Größe dessen, was sich zwischen sie und die Sonne schiebt, sie überfordern. Ein Ungetüm, das auf zwei gigantischen Säulen aus Fleisch steht und bis in den Himmel reicht. Ein Mensch. Ja, ja, ganz eindeutig, sagt Sushruta und betrachtet fasziniert die Ameisenstraße, die zu der kleinen, in der Sonne glitzernden Urinpfütze am Rand der Terrasse führt. Dann wendet er sich an seinen Patienten, Arjuna, königlicher Beamter, wohlhabend und wohlbeleibt und Ursprung der von den Ameisen so heiß begehrten Urinprobe. Sushruta grinst. Sie stürzen sich auf euren Mutra wie auf einen Honigreiskuchen. Arjuna verzieht das Gesicht. Seine Hände ruhen auf seinem Bauch, der sich stolz und mächtig über den Knoten seines Antaria wölbt, eines kunstvoll um seine Hüften drapierten Tuches aus goldbestickter Baumwolle. Er seufzt.
Mein lieber Sushruta, ich fürchte, mit diesem Bildnis habt ihr mir den Appetit auf Reiskuchen gänzlich verdorben.
Wenn dem so ist, antwortet Sushruta, dann bin ich darüber äußerst froh. Ihr labt euch zu sehr an süßem Reis, an Payasam, an Apupa und Honig. Er weist auf die Urinpfütze. Zu viel Süße sucht sich ihren Weg aus eurem Körper. Daher der ständige Drang, Wasser zu lassen. Und daher wiederum der Durst, der euch so schrecklich quält. Er nickt seiner Frau zu, die mit einem Eimer Wasser etwas abseits wartet. Sie eilt herbei und spült den Urin von der Terrasse. Und mit ihr eine kleine Ameise, die sich gerade auf den Rückweg zum Nest machen will, und Dutzende ihrer Schwestern. Der indische Arzt Sushruta lebte wahrscheinlich um 600 oder 500 vor Beginn unserer Zeitrechnung. Auf alle Fälle nach der Erfindung der ersten Süßigkeiten und lange vor der Erfindung moderner Diabetes-Diagnoseverfahren. Zum Glück gab es die Ameisen. In seinem Werk Sushruta Samhita, einem der ersten und wichtigsten Werke der indischen und ayurvedischen Medizin, beschreibt er eine Krankheit, die er Madhumeha nennt, den honigsüßen Urin. Sowohl bei ihm als auch bei anderen Medizinern der Antike findet sich der Hinweis, dass dieser Urin Ameisen und andere Insekten anlockt. Es scheint sich um eine weit verbreitete Diagnosemethode gehandelt zu haben. Die Betroffenen klagen in der Regel über sehr starken Harndrang, übermäßigen Durst und große Erschöpfung. Sushruta führt die Krankheit zumindest teilweise auf den Lebenswandel der Betroffenen zurück. Auf zu viel Reis, zu viele Süßspeisen, zu wenig Bewegung. Einige Jahrhunderte später präzisiert Sushrutas Landsmann Charaka die Erkenntnisse und beschreibt sehr drastisch, vielleicht ein bisschen zu drastisch, einem Patienten, der, Zitat, harren lässt wie ein brünstiger Elefant und dessen Harn süß schmeckt und die Ameisen und Insekten anlockt. Der griechische Arzt Aretaios von Kappadokien findet im 1. Jahrhundert nach Christus eine noch eindringlichere Beschreibung und spricht von einem Schmelzen des Fleisches und der Glieder zu Urin. Die Patienten hören nie auf, Wasser zu bilden. Der Fluss ist unaufhörlich, als käme er aus der Öffnung eines Aquädukts. Vermutlich etabliert er damit den Begriff Diabetes, der vom altgriechischen Wort für Durchfluss oder Durchfließen abstammt. Aretaios bezeichnet die Krankheit als chronisch. Er schreibt, es dauert lange, bis sie sich ausbildet, doch wenn sie vollständig etabliert ist, kommt schnell der Tod. Das Leben ist schrecklich und schmerzhaft. Es ist nicht ganz klar, mit welchen Typen von Diabetes es die alten Griechen und Inder zu tun hatten. Sushrutas Hinweise auf übermäßigen Genuss von süßen Speisen und Aretaios Beschreibung einer sich langsam entwickelnden, chronischen Krankheit passen zu dem, was wir heute Typ-2-Diabetes nennen. Der schnelle, unweigerliche Tod passt aber eher zu Typ 1, der vor allem bei Kindern und Jugendlichen auftritt. Das geht also nicht so richtig zusammen. Aretaios bemerkt außerdem, dass die Krankheit nicht sehr häufig anzutreffen ist. Und sein Kollege Galen, Dauergast in diesem Podcast und für viele Jahrhunderte die unangefochtene medizinische Autorität in Europa, schreibt, ihm seien in seiner ganzen Laufbahn nur 2 Patienten untergekommen. Außerdem ordnet Galen Diabetes als Nierenkrankheit ein. Eine Fehleinschätzung, die wahrscheinlich auf der Beobachtung beruht, dass die Niere von Diabetes in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Vom süßen Geschmack des Urins findet sich in seinen Schriften nichts. Aber immerhin, er erwähnt die Krankheit und schlägt noch einen sehr schönen alternativen Namen vor. Hydrops in Matulam. Klingt ehrfurchtgebietend und bedeutet Wassersucht im Nachttopf. Das Problem mit Galen ist, dass in den folgenden Jahrhunderten ein regelrechter Kult um ihn entsteht und seine Anhänger ihn zur unfehlbaren Autorität erheben. Wenn bei Galen steht, Diabetes sei eine Nierenkrankheit, dann ist Diabetes eine Nierenkrankheit. Und wenn er den süßen Geschmack nicht erwähnt, dann kann der nicht wichtig sein. Die Fixierung auf Galen lähmt die medizinische Forschung in Europa bis in die Renaissance, teilweise selbst bis ins 19. Jahrhundert. Schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts allerdings erschüttert ein genialer Rüpel namens Theophrastus Bombastus von Hohenheim, a.k.a. Paracelsus, die galensche Theorie von Diabetes als Erkrankung der Niere. Ich stelle mir ein mittelalterliches Labor vor. Komplett mit allem, was dazugehört. Mit Regalen voller Gläser, mit geheimnisvollen Substanzen und Büchern. So alt wie die Zeit. In der Mitte des von Fackeln erhellten Gemäuers steht ein Tisch, der sich unter Retorten, Messingwagen und dutzenden Kristallfläschchen biegt. Über einer kleinen Feuerschale blubbert in einem Glaskolben goldene Flüssigkeit.
Jetzt hab dich nicht so, du Schwachkopf!
Herrscht Paracelsus seinen Lehrling Thomas an. Der Meister trägt einen eindrucksvollen, wenn auch durch allerlei Brand- und Rotweinflecken ramponierten Mantel. Thomas hält sich mit beiden Händen Mund und Nase zu und seine Augen tränen.
Ja, hast du Rosenduft erwartet?
Brüllt der Meister und fügt unter Verweis auf den Kolben an.
Das ist Pisse! Das muss stinken! Sieh nur, sie wehrt sich. Sie will ihr Geheimnis nicht preisgeben. Aber ich werde sie zwingen.
Und dann hebt er an zu einer seiner üblichen Tiraden über die anderen Ärzte, diese Sirupgeber und Hodenschneider, Arschkratzer und Friedhofslieferanten, wie er sie gerne nennt, die ihre Patienten nur ärmer machen, aber nie gesund, die ihren Verstand auf dem Altar von Galen und den anderen längst zu Staub zerfallenen Griechen und Römern geopfert haben. Paracelsus will den Dingen auf den Grund gehen, auch dem Geheimnis jener Krankheit, die mit unlöschbarem Durst und unaufhörlichem Harndrang einhergeht. Beim Eindampfen des Urins von Patienten findet er eine weiße Substanz und nennt sie trockenes Salz. Tja, bei Paracelsus wird im 16. Jahrhundert aus der Zuckerkrankheit eine Salzkrankheit. Zu seiner Ehrenrettung sei gesagt, dass eingedampfter Urin tatsächlich Salze enthält, dazu Harnstoff und noch einiges mehr. Und dass er natürlich nicht das Salz aus dem Salzstreuer meinte, sondern den Geist des Salzes, eines der von ihm postulierten drei Prinzipien. Aber dazu und über seine große Leidenschaft für Kollegenschelte hört ihr am besten unsere Folge aus der dritten Staffel über Paracelsus selbst, den Luther der Medizin, wie er häufig genannt wird. Natürlich ist Paracelsus' Theorie nicht richtig, aber er tut, was er am besten kann und wofür er noch heute verehrt wird. Er beschimpft die Kollegen, erschüttert das medizinische Establishment und bereitet den Weg für die kommende wissenschaftliche Revolution der Medizin. Die Niere ist bei ihm nicht mehr Auslöser der Krankheit, sondern sekundär betroffen. Er sieht Diabetes als systemische Erkrankung, von der, anders als bei Galen, die Nieren nur mit betroffen sind. Und Paracelsus ist Vorreiter der chemischen Analyse des Urins. Überspringen wir ein Jahrhundert und einige wichtige Mediziner, die, oft von Paracelsus inspiriert, ihren Teil zum Verständnis der Krankheit beitrugen. Im 17. Jahrhundert rückt schließlich wieder der süße Urin der Betroffenen in den Fokus. Und der Name der Krankheit erhält einen bis heute üblichen Zusatz, Mellitus.
Der Begriff oder dieser Zusatzbegriff Mellitus, also honigsüß, kommt tatsächlich erst aus dem 17. Jahrhundert und wurde beschrieben von dem britischen Arzt Thomas Willis. Und der hat den Urin von Diabeteskranken oder Diabetespatienten untersucht, hat den auch gekostet, eine übliche Diagnosetechnik in der Zeit, und hat festgestellt, Moment mal, dieser Urin schmeckt ja ganz süß.
Thomas Willis, ein englischer Arzt, der 1621 geboren wurde, prägte noch einen zweiten Begriff für Diabetes mellitus. Er nannte die Krankheit auch the pissing evil. Eine Übersetzung spare ich mir. Im Übrigen ist der Begriff in der modernen Medizin nicht mehr üblich. Die sogenannte Harnschau war mindestens seit dem Mittelalter eine gängige Untersuchungsmethode. Ärzte vermeinten, alle möglichen Krankheiten aus dem Urin herauslesen und herausschmecken zu können. Das Uringlas, die Matula, wurde zum ikonischen Merkmal des Arztberufes, vergleichbar mit dem Stethoskop heute. Einige Ärzte gingen so weit, dass sie ihre Patienten nicht einmal mehr in Augenschein nahmen, sondern sich mit der Untersuchung ihres Urins zufrieden gaben. Sie beschauten, schnupperten und kosteten ihn und führten erste einfache chemische Experimente damit durch. Ohne die chemischen und biologischen Grundlagen war das in vielen Fällen nicht mehr als Kaffeesatzleserei. Wenn es um Diabetes geht, bleibt die Verkostung aber bis in die 1840er Jahre die einzig sinnvolle Diagnosemethode. Thomas Willis beschreibt den Fall eines Patienten, eines, Zitat, gewissen edlen Grafen, der nicht nur wegen seiner vornehmen Herkunft, sondern auch wegen seiner außergewöhnlichen Begabung und seiner geistigen Fähigkeiten berühmt ist. Besagter Graf neigt zu übermäßigem Wasserlassen und scheidet innerhalb von 24 Stunden fast 6 Liter Harn aus. Oder, um es mit Thomas Willis zu sagen, reines und wunderbar süßes Wasser. Normal wären 1 bis 2 Liter, die nicht ganz so wunderbar süß sind. Wie schon Paracelsus vermutet Willis eine Krankheit des Blutes, die auch mit der Lebensweise der Betroffenen zusammenhängen könnte. Unter anderem zu viel Apfelwein, zu viel Bier und, das kommt jetzt ein bisschen überraschend, übermäßige Traurigkeit sollen die Krankheit begünstigen. Seinem edlen Grafen verordnet er eine Milchdiät. Mehrmals am Tag solle er Milch zu sich nehmen, mal frische Milch, mal mit Wasser verdünnt oder mit Brot oder Gerste gekocht. Und nichts anderes. Innerhalb eines Monats schien er fast wieder ganz gesund zu sein, vermerkt Willis stolz. Ganz gesund wurde der Graf mit Sicherheit nicht wieder, aber Änderungen in der Ernährung sind bis heute ein Grundpfeiler der Diabetestherapie. Sie sind seit der Antike verbreitet und bis zur Entdeckung des Insulins so ziemlich das Einzige, was den Betroffenen zumindest zeitweise helfen kann. In manchen Fällen kann eine Umstellung auf eine gesunde Lebensweise schon ausreichen, Diabetes Typ 2 zwar nicht zu heilen, aber in den Griff zu bekommen. Dazu muss man sich natürlich selbst im Griff haben, und zwar besser als Willis, adliger Patient. Kaum geht es dem Mann besser, pfeift er auf die ärztlichen Ratschläge und kehrt zu seiner normalen Ernährung zurück. Worin die genau besteht, ist nicht verzeichnet. Aber bei einem Adligen wird wohl viel Fett dabei gewesen sein. Einiges an Süßkram, zum Beispiel der vermutlich im 17. Jahrhundert erfundene Plum-Pudding oder Christmas-Pudding. Und Gerste? Oder besser gesagt Gerstenmalz, scheint der Mann vor allem in Form von Bier zu sich genommen zu haben. Prompt wird er wieder krank und beschäftigt Thomas Willis in den folgenden Jahren immer wieder.
Also wenn man geguckt hat, welche Menschen haben das denn eigentlich? Das waren meistens Menschen, die mit einer gewissen Leibesfülle ausgestattet waren, die im gewissen Wohlstand lebten, die eine bestimmte Ernährung hatten. So dass man in der Zeit vor allen Dingen Diabetes als Wohlstandskrankheit verstanden hat, die vor allen Dingen reiche Leute betrifft. Aber den eigentlichen Ursachen dieser Krankheit ist man erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wirklich dann auf die Spur gekommen. Da wuchs das Wissen über diese Krankheit dann tatsächlich exponentiell an und hat auch zu ganz tiefgreifenden Paradigmenwechseln im Körper und Gesundheits- und Krankheitsverständnis geführt.
Der erste, der der wahren Ursache von Diabetes auf die Spur kommt, ist der Schweizer Arzt und Anatom Johann Konrad Brunner, ein Zeitgenosse von Thomas Willis. Brunner interessiert sich besonders für die Bauchspeicheldrüse. In mehreren Experimenten entfernt er in den 1680er Jahren lebenden Hunden das Organ und beobachtet, dass einige von ihnen in der Folge extremen Durst und Harndrang entwickeln. Brunner ahnt es nicht, aber er hat mit chirurgischen Mitteln Diabetes mellitus bei den unglücklichen Tieren ausgelöst. Einige Hunde sterben, die, die länger überleben, werden nach einiger Zeit wieder gesund. Brunner hat die Bauchspeicheldrüsen offensichtlich nicht vollständig entfernt. Sie können sich regenerieren und schließlich wieder ihre Funktionen übernehmen, unter anderem die Produktion von Insulin, von dessen Existenz im 17. Jahrhundert noch niemand etwas ahnt. Brunner zieht deshalb den falschen Schluss. Die Bauchspeicheldrüse sei nicht lebenswichtig, meint er, und ordnet die bei den Versuchstieren beobachteten Symptome nicht Diabetes mellitus zu. Er ist schlicht und einfach nicht auf die Idee gekommen, den Urin der Hunde zu probieren. Obwohl, vielleicht ist er auf die Idee gekommen, hat es dann aber doch lieber sein lassen, was ich ihm nicht verdenken könnte. Aber herrje, hätte er ihn nicht den Ameisen im Garten anbieten können? Schade jedenfalls. So haben die Hunde umsonst gelitten. es dauert ziemlich genau 100 Jahre. Dann, 1788, untersucht der Mediziner Thomas Cawley die Leichen von Menschen, die an der Krankheit gestorben sind, und entdeckt deutliche Gewebeschäden und harte Ablagerungen an der Bauchspeicheldrüse. Damit etabliert er endlich den Zusammenhang zwischen Diabetes mellitus und dem Pankreas. Das ist das lateinische Wort für Bauchspeicheldrüse und bedeutet so viel wie ganz aus Fleisch. Wir überspringen noch einmal ein paar Jahrzehnte und einige bedeutende Mediziner und entschuldigen uns ganz herzlich bei Matthew Dobson, der die süße Substanz im Urin als erster als Zucker identifiziert, bei Karl August Trommer, der 1841 die erste Methode zum Nachweis von Zucker im Urin entwickelt, bei Hermann Fehling, der sie 1848 zur bis heute bekannten Fehling-Probe weiterentwickelt, bei Josef von Mehring, Oskar Minkowski und vielen anderen. Denn schließlich müssen wir hier auch noch vom Hauptmann von Köpenick erzählen. Ihr kennt die Geschichte, oder? 1906 zieht sich ein Berliner Schuster namens Wilhelm Vogt die Uniform eines preußischen Hauptmanns an, requiriert vor einer Kaserne ein paar Soldaten und besetzt mit ihnen das Rathaus der damals noch eigenständigen Stadt Köpenick bei Berlin. Er lässt auf Befehl von ganz oben den Bürgermeister Georg Langerhans verhaften und plündert die Stadtkasse. Die ganze Welt lacht über den gelungenen Coup und den blinden Gehorsam, der ihn ermöglicht hat. Was das mit Diabetes zu tun hat, auch eigentlich nichts, aber es ist so eine tolle Story. Naja, und der Bürgermeister von Köpenick, den der vermeintliche Hauptmann verhaften lässt, hat einen Cousin, den Pathologen Paul Langerhans. 1869 entdeckt der damals 22-jährige Doktorand am Pathologischen Institut von Rudolf Virchow in Berlin im Gewebe der Bauchspeicheldrüse von Kaninchen seltsame Zellhaufen, die ihn an Inseln erinnern. Unter dem Mikroskop erscheinen sie als helle, unterschiedlich große und unterschiedlich geformte Bereiche. Einige der Zellen sind kreisrund, andere oval oder vollkommen unregelmäßig geformt. Die Zellhaufen selbst sind von feinen Blutgefäßen und Bindegewebssträngen durchzogen, die sie in kleine Abschnitte teilen und sich ins umliegende Gewebe fortsetzen. Er beschränkt sich auf die Beschreibung und wagt es nicht, über ihre Funktion zu spekulieren. 5 Jahre später gibt der französische Pathologe Édouard Lages der Entdeckung den bis heute gebräuchlichen Namen Îlot de Langerhans, Langerhansche Inseln. Im Jahr 1900 schließlich, 12 Jahre nach Langerhans Tod und 6 Jahre vor der Verhaftung seines Cousins durch einen verkleideten Schuster, entdeckt der russische Mediziner Leonid Wassiljewitsch Sobolev als erster, dass diese Bereiche der Bauchspeicheldrüse eine Substanz herstellen, die den Blutzuckerspiegel reduziert. Er nennt diese noch nicht identifizierte oder isolierte Substanz Faktor X. Später bekommt sie in Erinnerung an Langerhans und seine Inseln ihren bis heute üblichen Namen. Insulin.
Insulin, es ist so eine Art Türöffner. Es ist ein Botenhormon, dessen Aufgabe eben darin besteht, tatsächlich diese Information an die Zellen zu übermitteln. Hier ist jetzt Nahrung, kann losgehen mit der Zuckereinlagerung beispielsweise oder eben der Verstoffwechslung der aufgenommenen Nahrung.
Wenn wir etwas essen, werden die Kohlenhydrate in der Nahrung im Verdauungstrakt in ihre kleinsten Bestandteile, vor allem in Traubenzucker, Glucose, zerlegt. Über die Darmwand gelangt dieser Traubenzucker ins Blut. Der Blutzuckerspiegel steigt. Das ist erstmal eine gute Sache, schließlich soll das Blut den lebensnotwendigen Zucker überall im Körper verteilen. Erkennt der Körper, dass der Blutzuckerspiegel gestiegen ist, schüttet die Bauchspeicheldrüse Insulin aus. Insulin ist ein Hormon, also ein chemischer Botenstoff. Es bindet sich an spezielle Rezeptoren auf der Oberfläche der Körperzellen und löst dadurch in diesen Zellen eine Reihe von Signalen aus, die die Zelle veranlassen, Glucose aus dem Blut aufzunehmen. Die Glucose wird dann entweder direkt als Energiequelle genutzt oder als Vorrat gespeichert. Ohne den Türöffner Insulin bleibt der Weg in die Zelle verschlossen. Die Zelle bekommt keine Nahrung, während sich der Zucker im Blut anreichert und im Falle eines dramatischen Insulinmangels über den Urin ausgeschieden wird, während dem Körper die Energie fehlt. Jetzt ist es wirklich Zeit, noch einmal auf die unterschiedlichen Diabetestypen oder zumindest die Typen 1 und 2 einzugehen. Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung. Das körpereigene Abwehrsystem greift selbst die körpereigenen Zellen an, die in den Langerhanschen Inseln das Insulin produzieren. Der lebenswichtige Botenstoff wird nicht mehr oder nicht mehr ausreichend produziert. Typ 1 tritt, wie gesagt, meist bei Kindern und Jugendlichen auf und führt, ohne Behandlung, meist innerhalb weniger Monate zum Tod. Bei Typ 2 ist es ein bisschen anders. Die Bauchspeicheldrüse produziert weiter Insulin. Das Insulin dockt auch ordnungsgemäß an den Insulinrezeptoren der Zellen an, wie der Fahrer eines Lieferdienstes, der an der Haustür klingelt. Aber die Zellen reagieren zunehmend schlechter auf den Botenstoff. Sie hören das Klingeln nicht mehr. Dieses Problem nennt man Insulinresistenz. Die Zellen nehmen immer weniger Zucker auf. Der Blutzuckerspiegel steigt, woraufhin die Bauchspeicheldrüse mehr Insulin ausschüttet, bis sie irgendwann überlastet ist. Die Zellen hungern, obwohl im Blut sogar ein Überangebot an Zucker herrscht. Das alles ist natürlich stark vereinfacht. Anfang des 20. Jahrhunderts sind diese Zusammenhänge auch noch nicht bekannt. Das Einzige, was sicher ist, die Bauchspeicheldrüse hat etwas mit der Krankheit zu tun.
Als klar war, die Pankreas ist verantwortlich und dass in der dieses Hormon hergestellt wird, hat man eben damit rumexperimentiert und sich überlegt, aha, vielleicht können wir ja aus dem Gewebe der Pankreas oder was auch immer ein Hormonpräparat entwickeln, was dieser Krankheit nicht nur vorbeugen, sondern die sie vielleicht heilen könnte.
Im Juni 1906 behandelt Georg Zülzer, Chefarzt am Berliner Klinikum Hasenheide, einen 50-jährigen Patienten mit einem Extrakt, den er aus Bauchspeicheldrüsen von Kälbern gewonnen hatte. Der Patient befindet sich bereits im diabetischen oder hyperglykämischen Koma, einem Zustand der akuten Überzuckerung des Blutes infolge von Insulinmangel, der lebensbedrohlich und zu dieser Zeit praktisch ein Todesurteil ist. Ohne Behandlung wird der Mann rasch sterben. Er hat nichts zu verlieren, als Zülzer ihm 3 Gramm Rinder-Pankreas-Extrakt unter die Haut spritzt. Und siehe da, sein Zustand bessert sich. Leider nur für sehr kurze Zeit. Er verstirbt wenige Tage nach der Injektion. Weitere Experimente sind ebenfalls ermutigend, können aber immer nur eine kurzzeitige Verbesserung erzielen und sind von schlimmen Nebenwirkungen begleitet.
Die Menschen, die das bekommen haben, haben heftige Reaktionen auf dieses Präparat gezeigt. Man hat das darauf geschoben, dass die Präparate verunreinigt sind und hat ihm keine weiteren klinischen Tests erlaubt, weil das Risiko zu groß erschien, dass da Menschen zu Schaden kommen.
Es ist bis heute nicht klar, ob das Präparat wirklich verunreinigt war. Es ist auch möglich, dass es zumindest in einigen Fällen zu gut und zu rein war und bei den Behandelten eine, Achtung, Hypoglykämie auslöste. Eine Unterzuckerung und damit das genaue Gegenteil der Hyperglykämie oder Überzuckerung, an der die Versuchspersonen ursprünglich litten. Der entscheidende Schritt gelingt schließlich 2 Kanadiern. Der Chirurg und Physiologe Frederick Banting und der Biochemiker Charles Best können 1921 in Toronto, aufbauend auf den Arbeiten von Polesko und Zülzer, erstmals reines Insulin gewinnen.
Das war so ein kleines, schäbiges Labor. Die haben viel mit Hunden experimentiert. Aus heutiger Perspektive durchaus ethisch fragwürdige Tierexperimente dort durchgeführt. Zum einen, weil sie jetzt keine sehr guten Tierpräparatoren waren. Also sie haben da ziemlich viel rumgefuscht. Da sind viele Hunde gestorben, sodass sie sich dann, so geht die Legende, dann Straßenhunde in Toronto zusammengekauft haben, damit sie ihre Forschung weiterführen können. Und haben sozusagen die Hunde diabetisch gemacht, indem sie die Pankreas rausgenommen haben. Haben aus dieser Pankreas dann ein Insulinpräparat hergestellt und das den Hunden wieder gegeben. Und haben aber gesehen, aha, das funktioniert.
Wenn jemals Hunde die Geschichte der Diabetesforschung erzählen sollten, wird das ein sehr, sehr trauriger Podcast. Aber im Gegensatz zu den Versuchstieren Brunners erwiesen die Straßenhunde von Toronto der Menschheit einen unschätzbaren Dienst. Vorsichtig setzt der 6-jährige Theodore Ryder seinen Fuß auf den nächsten Ast der alten Eiche im Keyport Waterfront Park in Keyport, New Jersey. Bevor er sich hochzieht, tritt er ein paar Mal fest auf. Der Ast kommt ihm dünn vor und er ist ein dicker Junge. Er selbst bezeichnet sich so und er ist stolz darauf. Komm schon, Teddy, keine Angst, der hält, ruft Mike von oben. Sein Schulfreund ist vor ihm hinaufgeklettert und doppelt so schnell. Kein Baum in der Stadt ist vor ihm sicher und diesen hier hat er bestimmt schon ein Dutzend Mal erklettert. Für Teddy ist es das erste Mal. 5 Minuten und einige bange Situationen später sitzen sie beide auf einem starken Ast, gut und gerne 100 Fuß über der Erde, zumindest wenn man Teddys grober Schätzung glaubt, und lassen die Beine baumeln. Was für ein Ausblick! Vor ihnen liegt der Hafen und das stille, in der Sonne glitzernde Wasser der Raritan Bay. Und drüben auf der anderen Seite, der New Yorker Seite, erkennt Teddy sogar den Princess Bay Leuchtturm auf Staten Island. Rechts von ihnen, Steuerbord, wie Mike sagt, ist der große Spielplatz, dessen Gewimmel ihnen von hier aus so klein und kindisch vorkommt. Unter ihnen, nun ja, seine Mutter. Teddy! Teddy! Halt dich bloß gut fest! Am besten, du kommst schnell wieder runter. Nein, warte, warte! Ich hole deinen Dad, damit er dich sicher herunterbringt. Warte! Teddy verdreht die Augen. Ich pass schon auf, Ma! Mike kichert. Dann wird er ernst und macht mit dem Arm eine weit ausholende Geste. Willkommen in unserem eigenen Reich der Lüfte. Schön, dass ich es dir endlich zeigen kann. Hast du schon mal sowas Schönes gesehen? Teddy überlegt kurz. Er schaut auf seine Schuhe, die frei in der Luft schwingen, auf die zarten, weißen Wolken im endlosen blauen Himmel, die von Mikes breitem Grinsen entblößte Zahnlücke, einen dicken Käfer, der brummend neben ihm landet, als wolle er sich zu ihnen gesellen, dann verschwimmt sein Blick. Hey, Teddy, weinst du? Mike schaut ihn verwirrt an. Teddy löst vorsichtig eine Hand vom Ast und wischt sich die Tränen weg. Ja, sorry, ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich so glücklich bin. Theodore Ryder war 3 Jahre alt, als bei ihm Diabetes diagnostiziert wurde. Ärzte setzten ihn auf eine strenge Diät, damals die einzige Möglichkeit, sein Leben zu verlängern. Sein Leiden zu verlängern, wie Zyniker es nennen. Er durfte nur etwa die Hälfte der üblichen Kalorienmenge zu sich nehmen, um seinen Blutzuckerspiegel im Zaum zu halten. Retten würde ihn diese Hungerkur nicht, sondern nur das Unvermeidliche hinauszögern. Anfang 1922, mit 5 Jahren, war er auf 26 Pfund abgemagert und konnte nicht mehr allein laufen. Es würde nun nicht mehr lange dauern. In dieser Zeit hörte Teddys Onkel, Dr. Morton Ryder, ein Arzt, von ein paar Forschern oben in Toronto, Kanada, die an einer revolutionären Therapie für Diabetes arbeiteten. Bis jetzt hätten sie nur an Hunden experimentiert, doch noch in diesem Jahr würden sie eine Wunderdroge namens Insulin an Menschen testen. Er schrieb sofort nach Kanada und bat darum, seinen Neffen in die Versuchsgruppe aufzunehmen. Ein gewisser Dr. Banting antwortete ihm, dass das unmöglich sei. Die Versuchspersonen seien bereits ausgewählt und es sei nicht genügend Material für eine Erweiterung der Gruppe vorhanden. Der Junge könnte jedoch an einem zweiten Versuch im Herbst teilnehmen. Teddys Onkel schrieb zurück, dass sein Neffe dann aller Voraussicht nach schon nicht mehr am Leben wäre. Banting gab nach. Teddy reiste mit seiner Mutter Mildred nach Toronto und erhielt am 10. Juli 1922 seine erste lebensrettende Dosis Insulin. Mike wühlt in der Tasche seiner Strickjacke und fördert 2 Sahnebonbons zutage. Hier, komm, ein Bonbon auf das Leben und die Bäume und das Meer und überhaupt. Teddy schaut ihn an. Die Tränen sind vergessen. Er lächelt. Ist meins mit, du weißt doch. Das Leben ist schön, doch mehrmals am Tag erinnert es ihn an die Krankheit, die unter Kontrolle aber nicht besiegt ist. Nun, solange sie ihn nicht besiegt. Mike guckt betreten. Ja, ja, stimmt, entschuldige. Teddy kichert und streicht sich über den Bauch. Schon gut. Wenn man mich sieht, könnte man denken, ich esse nichts anderes als Karamellbonbons. Theodore Ryder gehört zu den ersten 12 Menschen, denen Banting und Best Insulin geben. Die Erfolge sind sensationell. Binnen 2 Wochen ist Teddy über den Berg und einige Zeit nach seiner Rückkehr aus Toronto schreibt er an seinen Retter: Lieber Dr. Banting, ich wünschte, Sie könnten zu mir kommen. Ich bin jetzt ein dicker Junge und ich fühle mich gut. Ich kann auf einem Baum klettern. Viele liebe Grüße von Teddy Ryder. Ryder lebt lange und glücklich. Er wird der erste Mensch, der 70 Jahre mit Typ-1-Diabetes überlebt, doch auch viele der anderen Teilnehmer dieser ersten Versuche überleben teils noch mehrere Jahrzehnte. Seit mehr als 100 Jahren steht die Wunderdroge zur Verfügung und hat unzählige Menschenleben gerettet. Die Geschichte der Diabetesbehandlung endet nicht mit der Entdeckung des Insulins und den ersten erfolgreichen Behandlungen. Stattdessen beginnt ein ganz neues Kapitel, ein neues Zeitalter. Aus Diabetes ist eine handhabbare Erkrankung geworden. Insulin wird schon lange nicht mehr aus Straßenhunden oder Schlachtabfällen wie noch bei Banting und Best gewonnen. 1982 kommt erstmals synthetisches Insulin auf den Markt, das von genetisch modifizierten Bakterien produziert wird. Seit 1983 steht industriell produziertes Humaninsulin zur Verfügung. Ab den 50er Jahren können Betroffene ihren Zuckerspiegel mit Urinteststreifen bestimmen. In den 60ern kommen Blutzuckermessstreifen hinzu, in den 70ern werden erste elektronische Blutzuckermessgeräte verwendet. Und heutzutage werden häufig Systeme zur kontinuierlichen Blutzuckermessung eingesetzt, die ihre Messergebnisse direkt ans Smartphone der Patientin oder des Patienten übermitteln. Seit 1924 gibt es spezielle Insulinspritzen, seit 1985 einfach zu bedienende und unauffällige Insulinpens. Und heute tragen allein in Deutschland rund 50.000 Menschen mit Typ-1-Diabetes Insulinpumpen, die kontinuierlich Insulin abgeben. Es gibt Medikamente, die den Blutzuckerspiegel senken und bei Menschen mit Typ-2-Diabetes in vielen Fällen die Insulingabe ersetzen können. Und in den letzten Jahren machen die als Abnehmspritze bekannt gewordenen Diabetes-Medikamente Furore. Das Leben mit der Krankheit ist einfacher und sicherer geworden. Doch es bleibt ein Leben mit der Krankheit. Schauen wir uns einmal kurz den Tagesbeginn zweier Menschen an, die an Diabetes erkrankt sind. Unsere Schilderungen sind fiktiv, basieren aber auf tatsächlichen Fallgeschichten und dürfen sich so oder so ähnlich heute Morgen zigtausendfach in Deutschland zugetragen haben. Wie jeden Morgen beginnt der Tag der 14-jährigen Maria mit dem Griff zum Handy. Ein Sensor an ihrer Bauchdecke, ungefähr so groß wie eine 2-Euro-Münze, misst fortwährend ihren Blutzucker und übermittelt ihn an ihr Smartphone. Jetzt checkt sie die Werte in der dazugehörigen App. Alles im grünen Bereich. Die Insulinpumpe steckt in einer kleinen Tasche, die an einem Band um ihre Hüften befestigt ist. Ein Gerät nicht viel größer als eine Streichholzschachtel, das über einen Katheter kontinuierlich kleine Dosen Insulin in ihre Bauchdecke abgibt. Vor 4 Jahren wurde bei ihr Typ-1-Diabetes festgestellt. Ein Schock und ein Glücksfall. Eigentlich war sie wegen etwas ganz anderem beim Kinderarzt gewesen. Doch ihre Mutter hatte ihm auch von ihrer ständigen Müdigkeit, dem großen Durst und der Konfirmandinnenblase, wie sie es nannte, erzählt. Maria war 10 Jahre alt und von einem Tag auf den anderen stellte die Krankheit ihr Leben auf den Kopf. Anfangs hatte sie große Angst vor den Spritzen, hatte immer wieder gefragt, ob sie dieses Insulin nicht als Tablette oder zur Not auch als ekligen Saft schlucken könne. Der Arzt hatte den Kopf geschüttelt und ihr erklärt, dass Insulin im Magen von den Verdauungssäften zerstört würde. Eine andere Frage war mindestens genauso wichtig. Kann ich jetzt nie mehr Süßigkeiten essen? Der Arzt lächelte. Keine Sorge, du kannst weiter naschen. Allerdings, so erklärte er weiter, nicht zu viel und sie müsse ein paar Dinge beachten. In den ersten Jahren hieß das, eine zusätzliche Spritze vor jedem Eis und jedem Stück Kuchen. Seit sie die Insulinpumpe trägt, ist es nur noch ein Knopfdruck und schon gibt das kleine Gerät zusätzliches Insulin ab. Während Maria am Frühstückstisch bei ihren Eltern die Kohlenhydrate ihres Müslis berechnet und in die Bedieneinheit der Pumpe eingibt, macht sich auf der anderen Straßenseite der 53-jährige Markus zu seiner morgendlichen Joggingrunde auf. Er hat immer gern Sport gemacht, allerdings Und er selbst würde das sofort zugeben, nicht besonders regelmäßig. Und allzu oft hat er sich als Belohnung für eine Stunde Fahrradfahren oder Tischtennis spielen eine extra große Pizza mit Cola auf der Couch gegönnt. Seit seiner Diagnose vor 2 Jahren, er leidet an Diabetes Typ 2, hat sich sein Leben verändert. Sport gehört zum Alltag. Er isst gesünder, er raucht nicht mehr. Das Feierabendbier ist zur Ausnahme geworden. Klar, es war schwer am Anfang, doch inzwischen ist aus der Herausforderung ein neuer Lebensstil geworden, der ihm nicht nur gesundheitlich gut tut, sondern ihn manchmal regelrecht glücklich macht. Er hat im Sportverein neue Freunde gefunden. Er hat ernsthaft zu kochen begonnen, als klar war, dass er seine Ernährung umstellen muss. Was es da alles zu entdecken gibt. Unglaublich, was man mit Gemüse anstellen kann, was sich aus Hafer machen lässt, wie gut selbstgebackenes Eiweißbrot schmeckt. Er ist nicht zum Vegetarier geworden, aber er hat sein altes Vorurteil abgelegt, dass ein Gericht ohne Fleisch kein richtiges Essen sei. Oft wünscht er sich, er hätte das alles auch ohne Diabetes entdeckt. Denn immer wieder an diesem Tag, an jedem einzelnen Tag wird er, genau wie Maria, die sich gegenüber gerade auf den Weg zur Schule macht, an die Krankheit erinnert. Kohlenhydrate ausrechnen, blutzuckersenkende Medikamente bei Markus, die ständige Kontrolle und alle paar Tage das Auswechseln des Katheters, der Insulinpumpe bei Maria. 1000 Dinge, die zu beachten sind. Und das Wissen, dass sie ihr ganzes Leben damit verbringen werden. Und ab und zu vielleicht auch Dankbarkeit, dass sie ein ganzes Leben haben.
Also was sich bis heute eigentlich durchzieht durch die Diabetestherapie, ist diese Idee der Eigenverantwortung der Patientinnen und Patienten. Und damit verbunden ist nach wie vor eben ein hoher Druck zur Adaption an immer wieder sozusagen neue Lebenssituationen, aber eben auch an neue technische Entwicklungen. Es gibt bestimmte Herausforderungen, die gruppenspezifisch sind. Also denken wir jetzt an Typ 1 Diabetes, dann reden wir da über Kinder und Jugendliche. Denen zu vermitteln, dass sie jetzt sozusagen eine sehr hohe Verantwortung ihrer eigenen Gesundheit gegenüber haben und denen bestimmte Techniken beizubringen, das gelingt zwar ganz gut, setzt die Kinder natürlich einen enormen Druck auch aus, mal ganz abgesehen von möglichen Stigmatisierungen im sozialen Umfeld, weil sie halt mit Pumpen rumlaufen, weil sie halt auf bestimmte Aspekte achten müssen, weil sie ein anderes Essen essen müssen beispielsweise oder was auch immer. Oder wenn es auf Klassenfahrt geht, dass das immer Berücksichtigung finden muss. Und bis heute gibt es ja immer wieder so dramatische Fälle, wo das Unwissen des Umfeldes, zum Beispiel von Lehrerinnen oder Lehrern, eben zu Todesfällen bei Kindern führen oder Jugendlichen, weil das nicht berücksichtigt worden ist. Dann gibt es die Herausforderungen, die sich verbinden mit den älteren Menschen, den älteren Semestern. Da haben wir häufig das Problem der Komorbidität, Begleiterkrankungen, die so im Alter auftauchen. Da haben wir das Problem, dass es zu wenig fachlich wirklich tiefgeschultes Pflegepersonal gibt, die wissen, wie man mit so einer Diabeteserkrankung umzugehen hat und so weiter. Also das heißt, es gibt all diese Fortschritte und gleichzeitig ist der Druck auf die Patientinnen und Patienten nach wie vor enorm.
Wo wir gerade von Eigenverantwortung reden, erinnert ihr euch noch an den Anfang dieser Folge? Geh nicht ohne Mütze raus, sonst erkältest du dich, iss nicht so viele Süßigkeiten, sonst wirst du zuckerkrank. Typ 2 Diabetes ist eine Erkrankung, die durch Ernährungsweise und Lebensumstände begünstigt wird. Bewegungsmangel, Fett- und zuckerreiche Ernährung oder Rauchen erhöhen das Risiko stark. Es gibt aber auch genetische Faktoren, die die Erkrankung wahrscheinlicher machen. Außerdem ist aus den verschiedensten Gründen nicht jeder in der Lage, alle Empfehlungen für eine gesunde Lebensweise umzusetzen. Die Aussage, wer Diabetes Typ 2 hat, ist selber schuld, ist so pauschal nicht zutreffend und in jedem Fall ziemlich herzlos gegenüber Menschen mit einer ernsten Erkrankung. Und während der eine bis ins hohe Alter vor dem Fernseher Sahnepudding und Tiefkühlpizza verputzt, kann die Krankheit in Einzelfällen auch Menschen treffen, die sich sportlich betätigen und jederzeit einen frischen Salat dem Pudding aus dem Becher vorziehen würden. Davon abgesehen und Diabetes hin oder her, ist es natürlich in jedem Fall und unbedingt eine gute Idee, mehr Salat als Pudding zu essen. Und daran hat sich seit Sushruta und seinen Ameisen nichts geändert. In den letzten Jahren tut sich einiges, vor allem in der Behandlung von Typ-2-Diabetes, durch eine neue Klasse von Medikamenten, sogenannte GLP-1-Rezeptoragonisten und deren Nachfolger, die Dual- und Triple-Agonisten oder, gebräuchlicher, die Abnehmspritze. Das ist zwar eher ein Thema für einen aktuellen medizinischen Podcast, aber ignorieren können wir das natürlich nicht. Kurz und sehr vereinfacht zur Wirkungsweise. Wir haben ja schon erzählt, dass Insulin ein Botenhormon ist, das bei steigendem Blutzucker, zum Beispiel nach dem Essen, von der Bauchspeicheldrüse in den Blutkreislauf ausgeschüttet wird und an speziellen Rezeptoren an den Körperzellen andockt und Bescheid sagt. Hallo, die Zuckerlieferung ist da, machen Sie mal auf, sonst gebe ich sie beim Nachbarn ab. Dazu muss aber erst einmal die Bauchspeicheldrüse die Nachricht erhalten, dass der Blutzucker gestiegen ist und Insulin ausgeschüttet werden soll. Und das wiederum übernimmt GLP-1, ein Hormon, das im Darm produziert wird. GLP-1 dockt an Rezeptoren in der Bauchspeicheldrüse an und löst dort die Produktion von Insulin aus und unterdrückt gleichzeitig die Produktion von Glucagon. Das ist sozusagen der Gegenspieler von Insulin. Der veranlasst die Zellen, gespeicherten Zucker wieder ins Blut abzugeben. Moment mal, und wer sagt dem Zwölffingerdarm, dass er jetzt gefälligst GLP-1 ausschütten soll? Das führt jetzt wirklich zu weit. Sagen wir einfach, sobald wir etwas essen oder auch nur etwas zu essen sehen, setzt eine ganze Signalkaskade im Körper ein. Das Ganze ist wie ein gigantisches, sehr kompliziertes Stille-Post-Spiel von Hormonen, Nervensignalen, Rezeptoren und so weiter. Und ehrlich, wenn ich nur daran denke, was alles schief geht und missverstanden wird, sobald auch nur drei Leute miteinander chatten, kann ich nur noch staunen, dass Menschen überhaupt funktionieren. Aber lassen wir das. Die erste Abnehmspritze kam 2017 auf den Markt. Sie enthält einen Wirkstoff namens Semaglutid, der die Wirkung von GLP-1 nachahmt. Er regt die Insulinproduktion an, aber nur dann, wenn der Blutzucker auch wirklich erhöht ist. Gleichzeitig bremst er die Freisetzung von Glucagon, verlangsamt die Magenentleerung, sodass man sich länger satt fühlt, und wirkt sogar direkt auf bestimmte Regionen im Gehirn, die Hunger und Appetit regulieren. Ursprünglich war das Medikament zur Behandlung von Typ-2-Diabetes gedacht. Viele Patientinnen und Patienten können dadurch auf Insulingaben verzichten. Vor allem aber helfen diese Abnehmspritzen bei der Gewichtsreduktion und stellen einen echten Durchbruch in der Behandlung von Übergewicht und Adipositas dar. Weitere mögliche positive Nebenwirkungen werden gerade erforscht. Schutz vor Herz-Kreislauf-Krankheiten, Behandlung von Fettlebererkrankungen, Vorbeugung oder Verlangsamung von Alzheimer und Demenz, Hilfe bei Suchtverhalten und Essstörungen und so weiter und so weiter. Doch mit dem Hype kommen auch Sorgen. Immer mehr Menschen nutzen solche Abnehmspritzen ohne medizinische Notwendigkeit, nur zum Abnehmen, als Lifestyle-Medikament. Das hat schon zu Lieferengpässen für Diabetespatientinnen und Patienten geführt. Außerdem sind Langzeitfolgen noch nicht vollständig erforscht. Mögliche Nebenwirkungen reichen von Übelkeit bis Muskelabbau. Die Mittel sind ein großer Fortschritt, aber kein harmloses Wundermittel. Dazu kommen gesellschaftliche Fragen. Wird die Abnehmspritze den Schlankheitswahn weiter befeuern? Führt sie zu Diskriminierung von Menschen, die da nicht mitmachen wollen oder aus finanziellen Gründen nicht können? Hier passiert in jedem Fall Medizingeschichte direkt vor unseren Augen. Wir sind zwar kein Ratgeber-Podcast, aber zwei Tipps habe ich dieses Mal doch. Erstens, wenn ihr mehr über Diabetes heute wissen wollt, dann hört doch mal in unseren Podcast Der Zuckerdetektiv rein. Die Gesundheitsjournalistin Sabine Pusch begibt sich darin auf Spurensuche rund um das Thema Blutzucker und Diabetes. Sie spricht mit Fachleuten und Betroffenen, greift Fragen, Mythen und Vorurteile auf und sorgt für ein besseres Verständnis, vor allem für Menschen mit Typ-2-Diabetes. Und zweitens, wenn ihr euch auf einer Party mal so richtig unbeliebt machen und als Besserwisser präsentieren wollt, dann fragt die Leute doch einfach, ob sie eigentlich die oder der Diabetes sagen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und bei unserem Experten Dr. Oliver Falk für seine Unterstützung. In unserer nächsten Folge dreht sich alles um die Krankheit, die wie keine andere die Ängste der Menschen beherrscht hat, die Nationen zu Fall brachte und Kontinente entvölkerte. Die schwarze Pest, das große Schreckgespenst, der Reiter der Apokalypse, der nie ganz weg war und bis heute seine Opfer findet. Bis dahin, eure Andrea Sawatzki.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers Wake Word: Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor: Volker Strübing. Regisseur: Bernie Meyer. Redaktion Wake Word: Bernie Meyer, Volker Strübing, Josephine Aleit. Redaktion Gesundheit hören: Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer, Dr. Katharina Kremser. Musik: Johannes Cornelius. Sounddesign: Felix Stäblein. Produktionsleitung: Josephine Aleit. Produziert von den Wake Word Studios in München.